Ich lese uns die ersten 14 Verse aus dem 11. Kapitel des Propheten Sacharja unter der Überschrift Das erste Kommen Christi als Opferlamm. Tue deine Türen auf, Libanon, dass das Feuer deine Zedern verzehre. Heulet, ihr Tannen, denn die Zedern sind gefallen und die Herrlichen sind verstört. Heulet, ihr Eichen Basans, denn der feste Wald ist umgehauen. Man hört die Hirten heulen, denn ihre Herrlichkeit ist verstört. Man hört die jungen Löwen brüllen, denn die Pracht des Jordans ist verstört. So spricht der Herr, mein Gott, hüte die Schlachtschafe. Denn ihre Herren schlachten sie und halten es für keine Sünde, verkaufen sie und sprechen, gelobt sei der Herr, ich bin nun reich. Und ihre Hirten schonen ihrer nicht. Darum will ich auch nicht mehr schonen die Einwohner im Lande, spricht der Herr. Und siehe, ich will die Leute lassen, einen jeglichen in der Hand des anderen und in der Hand seines Königs, dass sie das Land zerschlagen und will sie nicht erretten von ihrer Hand. Und ich hütete die Schlachtschafe, ja die Elenden unter den Schafen, und nahm zu mir zwei Stäbe. Einen hieß ich Huld, den anderen hieß ich Eintracht, und hütete die Schafe. Und ich vertilgte drei Hirten in einem Monat, und ich mochte sie nicht mehr, so wollten sie mich auch nicht. Und ich sprach, ich will euch nicht hüten, was da stirbt, das sterbe, was verschmachtet, das verschmachte, und die übrigen fresse ein jegliches des anderen Fleisch. Und ich nahm meinen Stab Huld und zerbrach ihn, dass ich aufhöbe meinen Bund, den ich mit allen Völkern gemacht hatte. Und er ward aufgehoben des Tages. Und die elenden Schafe, die auf mich achteten, merkten dabei, dass es des Herrn Wort wäre. Und ich sprach zu ihnen, gefällt's euch, so bringt her, wie viel ich gelte, wo nicht, so lasst's anstehen. Und sie wogen da, wie viel ich galt, 30 Silberlinge. Und der Herr sprach zu mir, wirf's hin, dass es dem Töpfer gegeben werde. Ei, eine treffliche Summe, der ich wert geachtet bin von ihnen. Und ich nahm die 30 Silberlinge und warf sie ins Haus des Herrn, dass es dem Töpfer gegeben würde. Und ich zerbrach meinen anderen Stab Eintracht, dass ich aufhöbe die Bruderschaft zwischen Juda und Israel. Der weitere Ausblick, der hier durch den Propheten Sacharja gegeben wurde, sollte deutlich machen, dass es jetzt darum geht, dass das Opferlamm, was schon vor Grundlegung der Welt ausgesucht worden ist, erscheinen müsse. Dass die Erlösung des inwendigen Menschen von der Sünde unter dem Volk Israel und unter den Nationen vollzogen werden soll. Und wir lesen, dass Jesus Christus, der Sohn des lebendigen Gottes, in der Warteposition stand. Im Hebräerbrief lesen wir das, Hebräer 10, so wie es ja auch schon im Psalm 40 geweissagt war, zu kommen, den Willen des lebendigen Gottes, des Vaters zu tun, um diese Erlösung durch die Hingabe seines Leibes zu vollziehen. Es heißt dort ab Vers 5, darum, dass er in die Welt kam, spricht er, Opfer und Gaben hast du nicht gewollt, den Leib aber hast du mir bereitet. Brandopfer und Sündopfer gefallen dir nicht. Da sprach ich, siehe, ich komme. Im Buch steht bereits von mir geschrieben, dass ich tue Gott deinen Willen. Nachdem er weiter oben gesagt hatte, Opfer und Gaben, Brandopfer und Sündopfer hast du nicht gewollt, sie gefallen dir auch nicht, welche nach dem Gesetz geopfert werden, sprach er, siehe, ich komme zu tun Gott deinen Willen. Da hebt er das erste auf, dass er das andere einsetze. In diesem Willen sind wir geheiligt auf einmal durch das Opfer des Leibes Jesu Christi. Und in Vers 14 steht im selben Kapitel, denn mit diesem einen Opfer hat er in Ewigkeit vollendet, die geheiligt wird. Der Apostel Petrus schrieb dazu in seinem ersten Brief, Kapitel 1, Vers 20, dass dieses Opfer ja schon vor Grundlegung der Welt ersehen war. Ersehen war, es musste nur noch in Erscheinung treten. Vers 19, wir sind mit dem teuren Blut Christi als eines unschuldigen Lammes, unbefleckten Lammes erlöst, der zwar zuvor ersehen ist, ehe der Welt grundgelegt war, aber offenbart zu den letzten Zeiten um euren Willen. Zu den letzten Zeiten. Die Aussicht also durch den Propheten Sacharja wurde gegeben, dass dort noch eine Zeit der Rechtfertigung kommen muss und kommen wird. Dass es wohl mit einem äußeren Durcheinander und einer Trübsal zusammenhängt für das Volk Israel und die Nationen, aber letztlich dann zu einer inneren Ruhe und zum inneren Frieden führen sollte. Der Ausblick, der also hier mutmachend dem Volk Israel gegeben worden ist, ging bis ans Ende durch. Bis ans Ende. So wie wir uns in diesen Stunden schon sagten, Kinder Gottes leben immer vom Ende her. Nicht zum Ende hin, sondern vom Ende her. Ermutigung für heute kommt nicht aus dem Heute, sondern kommt aus dem Blick auf das Ende. Seht das Ende an, dann seid ihr ermutigt für heute. Es spricht aus der Zukunft in die Gegenwart. Wir sind also Bevorzugte, so möchte ich mal sagen, die den Blick in die Zukunft schon bekommen, und das Volk Israel auch in die Zukunft den Blick bekam, damit wir das, was wir jetzt erleben, in der richtigen Dimension erleben, damit wir nicht verzagen, dass wir nicht ausrasten, nicht ausscheren, sondern dass wir in der Ruhe und in der Stille bleiben können. Darum wird uns schon das Ende offenbart. Nach dieser Ermutigung des Volkes Israel, aus der babylonischen Gefangenschaft zurückgekehrt, Ermutigung, wieder ans Werk des Herrn zu gehen, wurde ihnen gesagt, dass es nochmal eine große Zerstreuung gibt unter alle Nationen, aber dann eine endgültige Rückkehr, die nie mehr verändert wird und daraus keine erneute Zerstreuung und Wegführung resultiert. Gottes Heilsplan, und das sollten Sie auch verstehen, sollte nicht nur für Sie als Volk, für das erwählte Volk erfüllt werden, sondern für die gesamte Menschheit. Sie sollten schon einen Weitblick in Vorab bekommen, dass das, was Gott geschaffen hat und schaffen wird, für alle Menschen gilt. Und dass Israel, das Bundesvolk, nur ein Mittel zum Zweck ist, ein Dienstgefäß. Sie sollten nicht klein-klein für sich arbeiten, sondern im großen Stil, dass auch andere mitgesegnet werden. Das betrifft ja auch unsere Gemeindearbeit, unser Glaubensleben. Wir dürfen nicht in unserem Glaubensleben so kleinkariert sein und klein-klein arbeiten, nur auf uns bezogen oder auf die Gemeinde bezogen. Die Arbeit, die Glaubensarbeit in unserem Leben, die Glaubensarbeit in unserer Gemeinde muss Dimensionen nach außen haben. Und die Dimensionen müssen größer noch sein als die internen Dimensionen. Sie müssen weitreichender sein. Ein Volk für alle Völker, das ist eine neue Dimension. Mein Leben in Christus, nicht nur für einen weiteren Menschen, sondern für viele. Das heißt also, das Kraftpotenzial im Leben des Einzelnen muss so groß sein, dass dadurch viele andere mitgesegnet werden und den Weg des Heils erkennen können. Das ist unsere Berufung. Christen dürfen sich nicht zurückziehen auf ihr Privatchristentum und nur sich versorgen lassen und sich gut gehen lassen, sondern die Aufgabe wahrnehmen, dass Hunderte, Tausende durch das Zeugnis ihres Lebens nachhaltig sogar noch nach ihrem Abscheiden gesegnet werden. Wie viele Menschen sind gesegnet worden durch die Glaubensväter, die schon gar nicht mehr leben, hier in der Zeit, und heute noch gesegnet werden durch sie? Das ist der wahre Auftrag, dass es Auswirkung hat, auch in das Zukünftige hinein. Israel sollte also merken, Es geht nicht nur um das Volk als solches, sondern es geht um alle Menschen, es geht um die ganze Schöpfung. Es geht darum, dass die Evangelisation, die Mission betrieben wird, hin unter allen Völkern, alle sollen gerufen werden. Zur Zeit dieser letzten Zerstreuung Israels unter alle Völker sollte auch Jerusalem noch einmal gänzlich zerstört werden. So wurde die Aussicht gegeben, bis dass die Zeit der Heiden, das heißt die Zeit der vom Satan gelenkten Herrschaften in dieser Welt ein Ende finden. Wir lesen zum Beispiel in Daniel 9 bei der 70. Jahrwoche, lesen wir von diesen Abläufen, dass eine lange Zeit zwischen der 69. und 70. Jahrwoche liegt und in dieser Zeit wird viel wüst und brach liegen, beziehungsweise da werden die Heiden noch herrschen. Und wenn dann die 70. Jahrwoche erfüllt wird, danach kommt die Erlösung auch für alle, der Friede für alle. Ich lese mal diese Verse in Daniel 9, 26. Und nach den 62 Wochen wird der Gesalbte ausgerottet. Das ist Jesus Christus, der Messias, der dann gekreuzigt worden ist. Ausgerottet werden und nichts mehr sein. Und das Volk eines Fürsten wird kommen und die Stadt und das Heiligtum verstören, dass es ein Ende nehmen wird wie durch eine Flut. Und bis zum Ende des Streits wird's wüst bleiben. Das ist also die Begebenheit, die dann unter Titus, dem römischen Feldherrn, geschah, dass Jerusalem dem Erdboden gleichgemacht worden ist. Und danach wird es wüst bleiben, eine lange Zeit. Und ganz am Ende wird erst der neue aufkommende Herrscher, der Antichrist, vielen den Bund stärken, eine Woche lang. Und mitten in der Woche wird das Opfer und Speisopfer aufhören und bei den Flügeln, das heißt da, wo die Bundeslade ist, die Cherubim, werden Gräuel der Verwüstung stehen, bis das Verderben, welches beschlossen ist, sich über die Verwüstung ergießen wird. Also bis die Zeit der Heiden ein Ende gefunden hat und Gott dann eingreift und steuert zum Frieden. Es ist damit noch etwas verbunden, die Bußbewegung des Volkes Israel insgesamt. So lesen wir im Propheten Hosea parallel dazu. Hosea 3, Vers 4. Denn die Kinder Israel werden lange Zeit, das ist also im Kontext zu dem Daniel-Text, den ich eben gelesen habe, lange Zeit, so wo es wüst bleibt, ohne König sein, ohne Fürsten, ohne Opfer, ohne Altar, ohne Leibrock, ohne Heiligtum. Bis auf den heutigen Tag haben sie das Heiligtum nicht. Sie haben bis zum heutigen Tag keine Opfer. Lange Zeit, 2000 Jahre schon, ja? Danach werden sich die Kinder Israel bekehren und den Herrn, ihren Gott und ihren König David suchen und werden mit Zittern zu dem Herrn und wozu dann kommen? Zu seiner Gnade. Diese Gnade muss also erst offenbart werden, wie wir es im Hebräerbrief gelesen haben. In dem Buch steht von mir geschrieben, ich komme zu tun, Herr, deinen Willen. Ich will mein Leben zum Opfer bringen, spricht der Herr Jesus, und das ist die Gnade für alle. Sie werden dann kommen zu seiner Gnade in der letzten Zeit. Diese Perspektive wird bereits schon gegeben dem Volk, was gerade aus der Gefangenschaft zurückgekehrt ist. Die totale Zerstörung Jerusalems nach dem ersten Kommen Jesu in Niedrigkeit, also da, wo er sich opferte für unsere Sünden, zu unserer Erlösung, würde danach nie mehr geschehen. So wurde es Israel gesagt. Nach dieser letzten Zerstörung gibt es keine Zerstörung mehr. Der dritte Tempel, von Gott gebaute Tempel, wird nicht mehr dem Zugriff der heidnischen Völker ausgeliefert sein. Er wird heilig bleiben, die Gegenwart Gottes wird ungetrübt bleiben, die Gnade wird aufgerichtet bleiben und alle können täglich zu dieser Gnade laufen. Darum führt auch in unserer Gegenwart, wir müssen das ja für uns übersetzen, das, was wir im Propheten Sacharja vorgeschattet lesen konnten, das erfüllt sich ja in unserer Zeit. Darum ist also die Rückführung Israels heute, die Sammlung aus allen Nationen, der Anfang dazu, dass dieser bleibende dritte Tempel gebaut wird und die Gnade Gottes für alle Nationen offenbar wird, auch für das Volk Israel, die sie dann annehmen werden. Diese Verheißungsworte durch den Propheten Sacharja sollten also eine Hilfe und eine Hoffnung sein, um das noch Kommende besser verstehen zu können, erwarten zu können und überwinden zu können. Auch wir persönlich, und so haben wir uns ja schon in den Stunden gesagt, müssen Überwinder sein. In der Offenbarung steht immer, wer überwindet. Und wir wissen, wie schwer das Überwinden ist in unserem Leben. Wie leicht wir schnell unten sind, erstmal innerlich und oft dann auch äußerlich. Am Boden zerstört. Wir sollen aber ein Überwinderleben führen können. Und dazu müssen wir den Ausblick in die Zukunft haben dürfen, in das zu dem Ende hin, das uns dann stärkt und motiviert, jetzt in der Zeit Überwinder zu sein, weil eben das Gute, das Bessere kommen wird, was wir einnehmen werden. Wir werden auch in unserer Lebendigkeit des Glaubens an diesem Zeugnis gemessen in dieser Welt, inwieweit wir Überwinder sind des Bösen. Die Leute schauen ganz genau auf uns, wie wir leben, was wir tun, was wir sagen, was wir denken, welche Sprache wir sprechen. Sie reagieren nicht immer darauf, indem sie Kommentare zu abgeben, aber sie registrieren es. Und ich habe mit vielen jungen Menschen auch auf der Straße schon gesprochen, die dann, wenn sie auf das Evangelium angesprochen wurden, sofort Zeugnisse davon gaben, die sie erlebt haben von solchen, die sich Christen nennen, aber nicht wie Christen leben. Elend und Jammer, Kummer und Sorge, das stand vor ihren Augen auf. Zank und Streit, Rechthaberei und Neid, davon wussten sie zu berichten. Der Pfarrer, der Konfirmator, war betrunken bei der Konfirmation und sowas halten sie einem alles vor. Sie haben es gesehen. Und dann sagen sie, dann soll ich Christ werden. Und dann müssen wir ihnen erklären, dass sie eben in solchen Fällen nie auf die Christen gucken sollen, sondern auf Christus. Aber es ist ja schon ein Manko, wenn wir ihnen das so sagen müssen. Von Gottes Seite aus soll es ja anders sein. Es soll ja in unserem Leben die Überwindungskraft spürbar sein. Dass wir voranschreiten mit Zuversicht, mit Hoffnung, mit Glauben. Und immer sagen, der Herr wird uns führen und leiten. Aus diesem Grunde und nicht aus anderen Gründen ist uns ja die Bibel und die Offenbarung gegeben. Sie ist uns nicht gegeben, damit wir darin studieren und klüger werden dürfen als andere, um uns gegebenenfalls über sie zu erheben, weil sie so wenig wissen und wir wissen ja mehr. Sondern sie ist uns gegeben, damit wir im Jetzt, im Heute, konkreter im Christsein leben können, eben als diese Überwinder, die sich verlassen auf den Herrn, die nicht der Verzagtheit Raum geben. Somit wurde es also schon im 6. Jahrhundert dem Volk Israel zurückgekehrt aus Babylon mitgeteilt, was in der Zukunft alles geschieht. Nicht nur gesagt, die Gnade wird kommen, sondern auch das Schreckliche, was äußerlich schrecklich aussieht, wird auch kommen. Jerusalem wird wieder zerstört. Ihr werdet nochmal weggetrieben unter alle Nationen. Auch das mussten sie hören. Aber danach, lasst euch nicht erschrecken, wenn das auf euch zukommt, danach ist die Gnade Gottes für euch beständig vorrangig da und der dritte Tempel wird gebaut und bleibt bestehen. Wir sehen daran, Gott lässt sein Volk und alle, die auf ihn hoffen, nicht im Ungewissen. Nicht im Ungewissen. Christen laufen nie ins Ungewisse. Deswegen steht ja auch in der Schrift, dass wir gewisse Tritte tun sollen. Ja. Gewisse Tritte. Wie können wir das? Wir können das nur, weil wir wissen, wo es lang geht. Wir sind nie unwissend, weil Gott uns zuvor alles bestätigt hat und gesagt hat. Der Herr Jesus selbst sprach mit seinen Jüngern diesbezüglich über die Endzeit. Sie hatten natürlich die Fragen, wie wird denn das sein, wenn du wiederkommst, oder wie wird das Ende der Welt sein? Wir sind ja auch alle neugierig, wir wollen das ja auch wissen. Nicht? Deswegen spekuliert man, das könnte das sein und das sein und das sein. Aber der Herr Jesus hat es ihnen nicht deswegen gesagt, damit ihre Neugierde befriedigt würde, sondern damit sie im Frieden jetzt schon leben können, gleich was auf sie zukommt. In Matthäus 24, 25 sagt der Herr Jesus, siehe, ich habe euch alles zuvor gesagt. Jetzt seid also ruhig und regt euch nicht mehr auf. Jetzt folgt mir nach im Glauben. Ich habe euch alles zuvor gesagt, auch in Markus 13, 23. Oder in Johannes 16, Vers 4. Ich habe euch das alles gesagt, dass wenn die Zeit kommt, ihr daran denkt, dass ich es euch gesagt habe. Denn wenn ihr daran denkt, dass ich euch das gesagt habe, dann erschreckt ihr euch nicht mehr. Dann wisst ihr, das ist dran. Das ist normal. Es ist im Plan Gottes vorhanden. Aber wenn wir uns nicht erinnern daran, dass der Herr uns das ja schon gesagt hat, dann sind wir überfahren, dann sind wir erschrocken, dann ängsten wir uns. Und dann nehmen wir eine Haltung ein als Gläubige, die nicht mehr zeugnishaft ist, sondern die erschreckend ist. Die keinen mehr ermutigt in der Umgebung, sondern ihn abstößt, wegkatapultiert, so dass manchmal auch selbst Religionsvertreter anderer Religionen sagen über die Christen hier in Deutschland, also Christ will ich nicht werden, wenn ich dann so werden muss wie die, dann bleibe ich lieber Moslem. Unsere Töchter sind bewahrter als die der Christen. Ja, das sehen die auch alles. Sie registrieren das. Wir sollen aber in dieser Hoffnung leben, dass Jesus Christus alles unter seiner Führung hat. Der Trost lautet, hoffet auf das Ende. Hoffet auf das Ende. Auf diese Verheißung, die gegeben ist. Israel, hoffe auf das Ende. Wenn Israel nicht hoffen würde auf das Ende, und wir sagten ja auch in diesen Stunden, dass es eine kleine und immer größer werdende Gruppe gibt von Juden, die auch an das Alte Testament neu glauben. Gar nicht mal zu reden von denen, die schon an Jesus, den Messias, glauben. Sondern auch dieser Glaube muss ja erstmal wieder aufbrechen, an Mose und die Propheten zu glauben. Denn der Herr Jesus hat gesagt, die lasst sie hören. Und es gibt viele Juden, die glauben nicht mehr an Mose und die Propheten. Die sagen, es sind Geschichten. Mose hat nie gelebt, David hat nie gelebt. Kann man in Israel hören? Aber nicht nur in Israel. Auch unter den Nationen, unter den Christen, wo es ja diese neuen Bibelübersetzungen gibt, wo man sagt, das sind alles nur Geschichten. Die Bibel in gerechter Sprache, wo man sagt, die Apostel haben nie die Evangelien geschrieben. Sondern das waren später, so 30, 50, 60 Jahre später, Leute, die von den Aposteln zwar was gelernt haben, aber dann ihre eigene Erlebnisgeschichte hineininterpretiert haben. Also das ist gar nicht Apostellehre. Ja, das kennen wir. Und in Israel sollen sie wieder kennenlernen, Mose und die Propheten, dass man sich darauf verlassen kann. Und dass sie dann hören. Und die, die das hören, die lesen nämlich die Propheten und sagen, das wird geschehen. Und sie verlassen sich auf das Ende, nicht auf das Gegenwärtige. Sie lesen in der Schrift und werden ermutigt. Unser Text zeigte auf, dass es noch ein Reich nach dem damaligen persischen Reich geben würde, nämlich das griechische, und nach dem griechischen nochmal ein Reich, das Vollmacht bekommt, Länder um Israel zu zerstören, ja, Israel selbst und auch Jerusalem. Das wurde gleich in diesem Text mitgeteilt. Es wird nochmal eine Zerstörung kommen. Die Länder, auf die Israel gehofft hat, Hilfe zu bekommen, diese werden unter der römischen Herrschaft entmachtet werden. Vers 1 und 2 lasen wir vom Libanon und so weiter. Es spricht von den Herrschern Libanon und Basan. Basan ist das Gebiet der Golanhöhen. Heute wird ja auch darüber diskutiert. Golanhöhen und Gilead, dessen Macht auch zunichte wird. Zumal diese Gebiete später wieder zu dem Reich Israel, zu dem Land Israel gehören werden. Der Südlibanon, wir haben das ja anhand einer Karte gesehen, ein Teil von Syrien, wird alles hinzugehören wieder zu Israel. Denn dort waren die Stämme, sechs Stämme zu Hause, Asser, Dan, Naphtali, Manasse, Gad und Ruben. Und das soll auch wieder so werden. Die Zedern und Eichen, das sind ja Bilder für starke, große Herrscher des Nordens, sie sollen keine Hilfe mehr für das Volk Israel sein und geben können. Ein kurzer Blick mal auf diese Weltreiche, um das mal zu sehen, auch die heutige Situation. Hier oben ist ja dieses medopersische Weltreich. Wir sehen, es hat hier Israel und den Osten umfasst, hier ein Stück von Europa, ja, und die Türkei. Später dann das griechische Weltreich, das von Griechenland aus nach Osten sich zog, fast ähnlich wie dieses Reich, aber danach dann das römische Reich, das sich auf Europa bezieht. Im Übrigen, wir schauen ja oder wundern uns, dass die Türkei gerne zur Europäischen Gemeinschaft gehören möchte, ins Vereinte Europa kommen möchte, ja. Es gehörte zum Römischen Reich. Und wir leben in der Zeit der Wiederherstellung des Römischen Reiches, dass alle Länder, die dabei gewesen sind, sich wieder neu formieren. Obwohl ja die Türkei zu Asien gehört und nicht zu Europa, wird die Türkei mit angegliedert werden an diese Europäische Union. Auch Israel wird mit hineinkommen, die Nordländer Afrikas, die ganzen Mittelmeerländer, die dann zu diesem neuen Machtblock zusammenwachsen, dem antichristlichen Machtblock. Der letzte Versuch, diesen Machtblock herzustellen, war ja im Hitlerreich, Heilige Römische Reich deutscher Nationen, dass man diesen Machtblock wiederherstellt. Das war aber nur der letzte Vorläufer vom Antichristen. Aber der Antichrist wird diesen Machtblock regieren. Und Israel wird mit dabei sein, wird mit einverleibt werden. Und davon ist dann hier gesprochen, dass es nochmal eine trübselige Zeit gibt. Gott selbst will in dem Kommen des Messias die einzig wahre Hilfe sein. Diese Nationen um Israel herum, Nordlibanon, heute stützt man sich also auch nur auf den Süden Libanons, auf die Christen, die dort sind, dass man kooperiert mit ihnen, weil sie ja wohlgesonnen sind, dem Volke Israel. Man stützt sich auf andere Völker drumherum, vielleicht auch auf Ägypten durch den Friedensvertrag, Jordanien und so weiter. All diese Stützen sollen wegfallen, weil der Messias Jesus Christus die einzige Hilfe für sein Volk, aber auch für die Nationen sein kann und sein will. Nämlich durch Vergebung der Sünden. Die wahre Hilfe besteht nicht in der Begleitung unserer Schwachheiten, sondern in dem Ausräumen der Hemmnisse zur Gemeinschaft mit Gott. Nicht in der Begleitung unserer Schwachheiten. Ein Mensch wird erst stark, wenn er in die Gemeinschaft mit Gott kommt. Und hier müssen wir auch unsere Hilfsdienste in dieser Welt neu verstehen. Wir haben jetzt vielleicht nicht so in diesem Thema die Zeit, auch das praktische Christenleben tiefer zu beleuchten. Aber es gibt Bibelstellen, die ganz deutlich sagen, nachdem wir wiedergeboren sind, geht ein Christ nicht mehr zur Arbeit, um Geld zu verdienen. Das ist ein provokantes Wort. Ich habe das versucht, immer auch den Jugendlichen, die gläubig geworden sind, zu erklären. Als Christ gehst du jetzt zur Arbeit, um ein Zeugnis zu sein. So steht es geschrieben. Weil du dem Herrn dienst und nicht mehr deinem leiblichen Chef. So steht es geschrieben. Und wenn du dem Herrn dienst, dann bittest du ihn, ich sage es mal salopp, nicht am Monatsende zur Kasse, sondern der Herr selbst gibt das, was er weiß, dass uns gegeben werden soll. Das ist eine neue Dienstdimension in dieser Welt, eine neue Arbeitsdimension, eine neue Dimension der Begleitung der Menschen, nicht mehr, um ihm einfach nur über die Straße zu helfen, sondern mit der Gesinnung, dass diese Seele gerettet werden soll, in Ewigkeit. Das ist überall diakonischer Dienst. Ich stehe an der Drehmaschine und mache meinen Teil so, dass es dem Chef gefällt, dass er zufrieden ist, aber nicht wegen des Chefs, sondern dass sein Herz sich vielleicht doch öffnet für die Botschaft des Friedens. Darum mache ich meine Arbeit gut. Darum komme ich nicht zu spät zur Arbeit. Darum bummle ich nicht rum und mache auch nicht schnell krank, sondern ich diene, damit hier die Herrlichkeit des Herrn sich offenbart. Das andere gibt es alles umsonst dazu, auch noch ein Gehalt und so weiter, was da alles ist. Das gibt es umsonst dazu. Das ist nur Beigabe. Das ist nicht mehr der Grund. Verstehen wir? Kinder Gottes sollen ja frei leben. Und das sollte Israel auch lernen. Schaut zu dem Ende. Ihr sollt eure Hilfe nicht von irgendwo anders erwarten als von dem lebendigen Gott. Und diese Hilfe besteht in Vergebung der Schuld, Befreiung vom Tod und der Gabe des ewigen Lebens. Aber bis dahin wird das Land nochmals wüst sein, so lesen wir. Die fruchtbaren Gebiete um das Jordanland, haben wir gelesen, wird nochmal zur Wüste werden, nicht mehr segenspendend für das Land. Und der Grund liegt einzig und allein darin, dass das Volk Israel noch ungebrochen in der Sündhaftigkeit lebt und auch die Nationen. Und auch die Nationen. Wir müssen das also im Zusammenhang sehen. Denn der Segen des Friedensreiches gilt nicht nur dem Volk Israel. Der Segen des Friedensreiches gilt allen Menschen auf dieser Erde. Die Ausstrahlung dieses Reiches und des Friedens soll alle umfassen. Darum müssen sie alle im Herzen vorbereitet werden, um dieses Friedensreich leben und erleben zu können. Die Hirten Israels müssen die Auswirkung ihres sündigen Handelns und sündigen Führungen erkennen, Führungen, die an den Wegen Gottes vorbeigehen, obwohl ihnen das Volk anvertraut wurde, und sollen auch zur Buße geleitet werden. Warum ist denn Israel auch in die babylonische Gefangenschaft gekommen? Auch durch die Verantwortungsträger. Die Verantwortungsträger müssen auch zur Buße geleitet werden. Denn sie führen zum Teil nicht nur, sondern sie verführen auch. Und das fordert Gott auch ein in dieser Zeit, mit dem Blick auf das Ende. Es kommt alles gut, aber vorher muss das geordnet werden. Jeremia 25 lesen wir mal in diesem Zusammenhang. Ab Vers 34. Heulet nun, ihr Hirten, und schreit und wälzt euch in der Asche, ihr Gewaltigen über die Herde, denn die Zeit ist hier, dass ihr geschlachtet und zerstreut werdet und zerfallen müsst wie ein köstliches Gefäß. Und die Hirten werden nicht fliehen können und die Gewaltigen über die Herde werden nicht entrinnen können. Da werden die Hirten schreien und die Gewaltigen über die Herde werden heulen, dass der Herr ihre Weide so verwüstet hat und ihre Auen, die so wohlstanden, verderbt sind vor dem grimmigen Zorn des Herrn. In Berlin gab es mal ein Gespräch mit einem Pastor einer Baptistengemeinde, der aufmerksam gemacht worden ist darauf, dass er doch verantwortlich sei, der Gemeinde die Wahrheit zu sagen. Und wenn er sieht, dass da etwas nicht in Ordnung ist, muss er die Schrift dagegen halten. Seine Antwort war: Er ist dafür nicht verantwortlich. Er redet einfach, was er redet, und was die anderen machen, das ist dann ihre Sache. Die Hirten werden zur Rechenschaft gezogen. Sie haben Kompetenz bekommen. Sie haben Kraft bekommen, bestimmte Dinge tun zu dürfen, im Namen Gottes zu leiten. Und wenn sie durch moderne Theologie verleiten, werden sie nicht ungestraft bleiben. Das züchtigende Gericht wird erscheinen. Und all das wollte Gott auch zurechtbringen in Israel, damit alle dann sich der Gnade des Herrn aussetzen. Die geistlichen und die weltlichen Fürsten und Führerschaften sollten sich auch unter die gewaltige Hand des lebendigen Gottes beugen lernen und sich dem alleingültigen Heil der Seelen in Jesus Christus unterwerfen, anvertrauen, Gerechtigkeit aus Gnade. Auch die zugelassenen Machthaber unter den Nationen müssen sich für ihr anmaßendes Handeln an dem Volke Israel verantworten. Wir lesen zum Beispiel auch in Jeremia 50, da geht es ja um das Gericht über Babel. Ja, wir wissen, aus Babel kommt Nebukadnezar in Berlin, da können wir ja noch im Pergamonmuseum die schöne Prozessionsstraße sehen von Babel, durch die dann die gefangenen Juden auch geführt worden sind. Gott zieht diese Herrscher, die weltlichen Herrscher auch zur Rechenschaft, wie sie mit seinem Volk umgegangen sind. Auch das muss alles zuvor noch geschehen. Jeremia 50, ab Vers 7, oder ich lese schon mal Vers 5. Sie werden forschen nach dem Wege gen Zion und dahin sich kehren. Kommt, wir wollen uns zum Herrn fügen mit ewigem Bunde, das nimmermehr vergessen werden soll. Denn mein Volk ist wie eine verlorene Herde. Ihre Hirten haben sie verführt und auf den Bergen in der Irre gehen lassen, dass sie von den Bergen auf die Hügel gegangen sind und ihrer Hürden vergessen haben. Es fraßen sie alle, die sie antrafen, und ihre Feinde sprachen, wir tun doch nicht Unrecht darum, dass sie sich haben versündigt an dem Herrn in der Wohnung der Gerechtigkeit und an dem Herrn, der ihrer Väter Hoffnung ist. Flieht aus Babel und zieht aus der Chaldäer Lande und stellet euch als Böcke vor die Herde her. Denn siehe, ich will große Völker in Haufen aus dem Lande gegen Mitternacht erwecken und gegen Babel heraufführen, die sich wider sie sollen rüsten, welche sie auch sollen gewinnen. Ihre Pfeile sind wie die eines guten Kriegers, der nicht verfehlt. Und das Chaldäerland soll ein Raub werden, dass alle, die sie berauben, sollen genug davon haben, spricht der Herr. Darum, dass ihr euch des freut und rühmt, dass ihr mein Erbteil geplündert habt und hüpft wie die jungen Kälber und wiehert wie die starken Gäule. Eure Mutter besteht mit großer Schande. Und die euch geboren hat, ist zum Spott geworden. Siehe, unter den Heiden ist sie die geringste, wüst, dürr und öde. Denn vor dem Zorn des Herrn muss sie unbewohnt und ganz wüst bleiben, dass alle, so bei Babel vorübergehen, werden sich verwundern und pfeifen überall ihre Plage. Und wir wissen ja, bevor der Irak jetzt in die Knie gezwungen wurde, war ja diese Geistesstärke dort, Babel wieder aufzubauen, nicht? Der irakische Herrscher hat ja seine Jahre oder seine Zeitrechnung nach Nebukadnezar eingerichtet. Ja, er war der moderne Nebukadnezar und er wollte ja Babel wieder aufbauen, der Herrscher über die Nationen, und er ist schmählich untergegangen. Gott nutzt auch die Zeit, und das sollte durch Sacharja deutlich werden, um auch die heidnischen Nationen, die ihre Vorteile aus der Züchtigung Israels ziehen wollten, zu bestrafen, bis das Ende des Friedens kommt, das Ende der offenbarten Gnade in Jesus Christus in dem Reich des Friedens. Das Römische Reich wurde ja auch gerichtet und ging unter. Es wird nach dem erneuten Aufkommen in der 70. Jahrwoche, wie ich das eben auch gerade kurz erklärte, unter dem Antichristen erneut und endgültig zerschlagen werden. Das antichristliche Reich wird zerstört werden. Rom wird nicht mehr zum Zuge kommen, sondern Jerusalem ist auf der Weltbühne der Mittelpunkt, von dem aus, von der Stadt aus Gott in Jesus Christus regieren wird. Gott wird also richten, das abtrünnige Juda und die anmaßenden Heiden bis zu seiner Wiederkunft. Nur, so haben wir gelesen, die Schlachtschafe, die Elenden, die auf Gottes Reden achten und auf seine Hilfe warten, sollen behütet und durchgetragen werden. Sie horchen, weil sie nicht hochmütig sind, sondern demütig sind auf die Stimme Gottes und verstehen, dass die einzige Hilfe nur bei dem lebendigen Gott ist. Israel hat keine Hilfe, außer bei dem lebendigen Gott. Gemeinde Jesu hat keine Hilfe, außer bei ihrem Erlöser. Es gibt keine Hilfe. Die elenden Schafe hören darauf und sie folgen und sie werden durchgeführt. Aber es ist die kleine Herde. Darum sagte der Herr Jesus auch in Lukas 12, 32, fürchtet euch nicht, ihr kleine Herde, ihr die Schlachtschafe, ihr seid verachtet von den anderen. Euch möchte man ausmerzen, umbringen, weil ihr festhaltet im kindlichen Glauben an dem Wort des lebendigen Gottes. Ihr seid Störenfriede, weil ihr immer wieder hinweist darauf, dass Gott da ist und dass er sein Wort hält. Ihr kleine Herde, fürchtet euch nicht, denn es ist eures Vaters Wohlgefallen, euch, genau euch, das Reich zu geben. Das wird hier im Propheten Zacharia bereits schon angesprochen. Die Elenden, die will ich weiden. Und so heißt es dann auch in Johannes 10, 28, was wir schon zitiert haben, wo der Herr Jesus ja sagt von seinen Schafen, die seine Stimme hören, die folgen ihm. Und was wird er tun? Ich gebe ihnen das ewige Leben. Und diese werden nie mehr umkommen. Niemand wird diese elenden Schafe, die Schlachtschafe, aus meiner Hand reißen. Das, was hoch ist, muss erniedrigt werden. Und das Elende, was verachtet ist, soll umsorgt werden. Geistliche Uneinigkeit führt immer zum Zerbruch, das kennen wir auch aus unseren Tagen. Und hier wurde es angesprochen, das wird dann kommen unter dem Volk. Zacharia darf deutlich machen, dass trotz der Erfahrung, die das Volk Israel in Babylon gemacht hat, in der Gefangenschaft, keine geistliche Einheit und Hingabe an den lebendigen Gott unter ihnen herrscht. Sie sind gegeneinander, sprichwörtlich sagt man heute, zwei Juden, drei Meinungen oder 30 Juden, 31 Meinungen. Sie kommen nicht übereinander. Und so ist es dann, wenn es dem Feind gelingt, auch mitten in der Gemeinde Jesu. Die Uneinigkeit wird zerstören. Zank, Neid, Hader, Rechthaberei, Ich-Bezogenheit, die Kraft wird einfach die Kraft des Geistes aus dem Mittel getan dadurch. Und die Kraft der Gemeinde Jesu, die Kraft des Volkes Gottes wird geschmälert. Und das gab es bereits schon im Vorfeld, bevor der Tempelbau angesagt worden ist, schon zur Zeit der Stadtmauer, des Stadtmauerbaus unter Nehemia. Da übervorteilte ein Bruder den anderen. Sie haben ja alle gearbeitet, und sie konnten keinen Ackerbau und Viehzucht betreiben. Und dann liehen sich die jüdischen Brüder bei den anderen Speisen und Geld, bis sie kein Geld mehr hatten. Sie gaben dann ihre Kinder als Dienstleute in die Hände ihrer eigenen Brüder, bis Nehemia auftrat und sagt, so geht's doch nicht weiter. Das zerstört alles, wenn ihr eure eigenen Glaubensgeschwister übervorteilt, wenn ihr sie ausnutzt. Für euch, ihr müsst eines sein, und dann lesen wir ja dort in Nehemia 5, dass Nehemia sich selbst zum Beispiel gab und er speiste täglich so und so viele an seinem Tische. Und er sagt, ihr, die ihr reich seid, schüttelt euren Busen aus, gebt denen, die nichts haben. Wir sind eine Einheit. Denn wo Zank und Zwietracht ist, geht es nie gut voran. In Sprüche 14, Vers 34 steht darum auch, Gerechtigkeit allein erhöht ein Volk, aber die Sünde macht alles kaputt, ist der Leute Verderben. Und hier ist jetzt nicht nur das heidnische Volk gemeint, sondern auch das christliche, ja das israelische Volk. Die Sünde im christlichen Volk macht das christliche Volk kaputt und das israelische Volk. Aber die Gerechtigkeit Gottes unter ihnen, das sich annehmen, das erhöht dieses Volk. Das heißt, der Blick auf das Ende, das Gott geschaffen hat in Jesus Christus, macht ein Volk, macht eine Gemeinde, macht den Gläubigen stark. Wir haben gelesen von Hirtenstäben. Zwei Stäbe trug der Hirte in der Hand. Der Hirte, Gott in Jesus Christus, und zwar Huld und Eintracht. Gnade heißt das, und verbinden. Beide Stäbe sollten zerbrochen werden, bevor das Ende kommt, bevor der ganze Friede eintritt. Zur Zeit der Zerstörung Jerusalems unter dem Feldhauptmann und Feldherrn Titus, dort wurde der Stab Eintracht zerbrochen. Es ist schrecklich, wenn man mal den geschichtlichen Teil nachliest, wie es dort zugegangen ist. Der Geschichtsschreiber Josephus Flavius berichtet die grausigsten Dinge unter den Volksbrüdern. Da waren ja die militanten Widerstandskämpfer, die Zeloten aus Israel. Sie kamen nach Jerusalem. Und sie bauten ihr Militärlager auf dem Tempelplatz auf, vor dem Tempel. Sie störten den Gottesdienst, sie aßen das heilige Brot und die heiligen Speise, die eigentlich nur den Priestern vorbehalten wurde, und sie verlästerten und verlachten sogar den Gottesdienst der eigenen Brüder. So ging es dann zu. Der Stab der Einheit war zerbrochen. Das ist die Erfüllung auch davon. Zerbrochen. Einer gegen den anderen. Und die Not wurde so groß, lesen wir, die Hungersnot, dass man sogar etwas tat, was man nicht für möglich hielt. Dass Mütter ihre eigenen Kinder töteten und aßen. Wie zur Zeit der Zerstörung des ersten Tempels Salomos, lesen wir in Klagelieder 4, Abvers 2, die barmherzigsten Mütter opferten ihre Kinder und gaben sie zu essen. Das ist, wenn der Friede nicht mehr vorherrscht untereinander. Wenn ein Gegeneinander ist, dann kommt man zu den unglaublichsten Exzessen. Und das passiert auch in unserer Welt, wenn wir nicht aufpassen, unter den Gläubigen, die Jesus bekennen. Sie, wenn sie nicht mehr eine Einheit sind, dann machen sie das unmöglich. Dann geht ein Bruder mit dem anderen vors Gericht und verklagt ihn vor den Ungläubigen. Das ist eine Schande. Das ist eine Schande. Ein Sprichwort über diesen damaligen Zustand besagte, dort in Jerusalem, die Feindschaft eroberte das Heiligtum. Und dann kamen die Römer und eroberten die Feindschaft unter den Juden. Die Feindschaft. Das geschah 70 nach Christus. Die innere Zerstrittenheit des Volkes machte Jerusalem schutz- und kraftlos. Der Stab Huld wurde auch zerbrochen, durch den Gott bislang die Macht der Nationen zurückgehalten hatte, dass sie nicht über sein Volk herfielen. Aber nun wurde auch noch und sollte auch, das war ja im Ausblick, Vorblick für die damalige Zeit und wir sehen es im Rückblick, sollte dieser Stab zerbrochen werden und die Nationen nochmal über Israel kommen und das Volk zerstreuen unter alle Nationen. Diese Anwendung auf die Gemeinde Jesu in der Jetztzeit finden wir ja auch im Blick auf zerbrochene Stäbe, Huld und Eintracht, wenn wir im Judasbrief lesen. Da gibt es überall, das ist der Grund von Spaltung. Wenn Gott nicht mehr segnen kann, wenn er nicht mehr führen und leiten darf, wenn diejenigen, die eigentlich auf der Seite Jesu stehen sollten, wieder fleischlich gesinnt sind und ihrem äußeren natürlichen Leben nachlaufen, dann verursachen sie mitten in der Gemeinde Spaltungen. Judas 17 bis 19 steht: Ihr aber, meine Lieben, erinnert euch der Worte, die zuvor gesagt sind von den Aposteln unseres Herrn Jesu Christi, da sie euch sagten, dass zu der letzten Zeit werden ja Spötter sein, die nach ihren eigenen Vorstellungen und Lüsten des gottlosen Wesens wandeln, mitten in der Gemeinde. Sie sind es, die Trennungen machen. Sie sind Fleischliche, sie haben keinen Geist, mitten in der Gemeinde. Das sind ja nicht Leute von außerhalb irgendwo. Sie arbeiten mitten in den örtlichen Gemeinden. Das ist der Grund, wo Streit ist, wo keine Einigkeit ist, ist fleischliches Wesen vorhanden. Darum schrieb der Apostel Paulus an die Galater in Kapitel 5, Vers 15, wenn doch Zank und Streit unter euch ist, passt auf, dass ihr nicht verzehrt werdet. Passt auf. Das geht nie gut. Oder an die Korinther musste der Apostel Paulus schreiben: Eigentlich wollte ich mit euch reden, wie mit schon Mündigen im Glauben, die den Herrn Jesus schon so zugelassen haben, dass sie andere unterrichten könnten. Aber wenn ihr sagt, der eine ist apollisch, der andere ist paulisch, der andere ist käfisch, dann seid ihr doch fleischlich. Ihr macht Trennung durch das Fleischliche, ihr seid nicht eins im Geist. Zank und Zwietracht ist da. Verstehen wir, das muss aufgeräumt werden, bis dieses Ende des Friedensreiches da ist. Das musste aufgeräumt werden, schon im Vorblick, dass der Herr sagt, da kommt nochmal eine schwere Gerichtszeit. Ich muss nochmal den Stab Huld und Eintracht und den Stab des Miteinanders und der aufbewahrenden Fürsorge zerbrechen, damit es nochmal zu einem Gerichtswehen kommt, zur Erinnerung, wo man hingehört. Auch die endzeitlichen Wehen dienen dazu, dass Gemeinde Jesu neu erkennt, wo sie hingehört. Wo sie hingehört. Die Anfechtungen dienen dazu, um uns bewusst zu machen, wem wir angehören. Die Zeit des Abfalls, die Zeit der Scheidung, soll ja ein Bewusstsein machen werden, dass wir zu Jesus Christus nicht nur in der Zeit, sondern in Ewigkeit gehören. Diese Gemeinde zu Sardes wird aufgefordert, nachzusehen, ob da nicht jemand sterben will. Werde wach und stärke das, was sterben will. Es gibt etliche, die haben ihre Kleider besudelt, aber andere nicht. Die einen münden ein in die Gemeinde zu Philadelphia, die Erweckungsgemeinde, und die anderen münden in die Gemeinde zu Laodicea. Es ist ein Bewusstsein machen notwendig in der Endzeit, was manchmal vielleicht mit ein wenig Furcht einhergeht, mit ein wenig Zittern und Zagen. Es soll uns in die Entschiedenheit für Jesus Christus bringen, wie es einst auch Satu Sundar Singh, der Apostel Indiens, gedichtet hat: Ich bin entschieden zu folgen Jesus, niemals zurück. Und das waren ja nicht nur fromme Worte bei ihm, wenn wir seine Biografie lesen, sondern das war ein Ausdruck seines Lebens. Ein Ausdruck seiner Nachfolge Jesu. Niemals zurück. Dazu sollte das Volk Israel geführt werden und auch die Gemeinde Jesu. Alles, was sich gegen die gute Hand Gottes auflehnt, muss dem Gericht anheimfallen. Wir haben noch gelesen in dem Vers 8, dass drei Hirten in dieser Zeit vertilgt werden. Ich habe drei Hirten, die ich nicht mochte, vertilgt und die auch mich nicht mochten. Ich lese mal den Vers 8. Und ich vertilgte drei Hirten in einem Monat und ich mochte sie nicht mehr. so wollten sie mich auch nicht. Wenn wir von dem Propheten Sacharja aus in die Zukunft hineinschauen, in das Geschehen, was hier beschrieben wird, dann kommen wir ja in die Zeit Jesu, in die Zeit seines ersten Kommens, in Niedrigkeit, wo er sein Leben für uns opferte am Kreuz. Und was gab es denn da für Hirten in Israel? Wir können drei zusammengefasst sehen, die auch in der Apostelgeschichte erwähnt werden. Da war zum Beispiel der Kaiphas, der religiöse Führer Israels, Herodes Antipas, der weltliche Herrscher in Israel, und der Vertreter der Nationen, Pilatus. Drei Hirten vor Ort, die Aufgabe hatten, Israel zu weiden in dieser Zeit. Und alle drei haben versagt. Aber sie vereinigten sich alle drei gegen Jesus. So steht es in Apostelgeschichte 4,27. Sie erhoben sich alle drei gegen den Gesalbten Gottes. Was geschah? Kaiphas, der geistliche Führer, er verfolgte auch weiter die Apostel, Petrus und die anderen und verbot ihnen ja, im Namen Jesu zu predigen. Apostelgeschichte 4, Vers 6. Und die geistliche Oberschicht wollte ja die Herrschaft Christi nicht anerkennen, sondern selbst Herrschaft ausüben. Und das kommt überein mit dem Gleichnis des Herrn Jesus, wo ein Reicher über Land geht, in Lukas 19. Und die Leute der Stadt hinterherrufen, wir wollen nicht, dass dieser über uns herrscht. Die religiöse Obrigkeit Kaiphas rief gleichsam, wir wollen nicht, dass dieser Christus über uns herrscht. Schweigt, redet nicht in seinem Namen. Was passierte mit ihm? Er wurde durch den Statthalter von Syrien, Vitellius, 36 nach Christus abgesetzt, dieser Hirte. Herodes Antipas. Er verhörte Jesus, aber er verlästerte ihn. Und mit ihm das ganze weltliche Judentum. Er zog ihm ein Spottkleid an und verspottete ihn. Wir lesen das in Lukas 23, 8, 9 und bis 15. Er war ja auch ein Mörder des Johannes, des Täufers. Was geschah mit ihm? Er fiel einer Verleumdungskampagne anheim aus seiner Verwandtschaft. Sein Ehrgeiz, König zu sein, brachte ihn in Rom in Ungnade und er wurde vom Kaiser Caligula nach Südfrankreich verbannt. Der zweite Hirte. Dann war der Pilatus, der Vertreter der Nationen. Auch er wurde 36 nach Christus vom Statthalter Vitellius abgesetzt, wegen einer Beschwerde der Samariter. Denn sie beschwerten sich darüber, er suchte nämlich am Berg Gerizim nach goldenen Gefäßen, die angeblich Mose dort versteckt haben sollte, und tötete dabei viele Samariter. Er wurde auch, wie Herodes, nach Südfrankreich verbannt. Drei Hirten schlage ich dort in einem Monat. Die weltliche Herrschaft, die religiöse Herrschaft, die Herrschaft der Nationen. Alle drei waren sich eins gegen den Sohn Gottes, ihm nicht zu folgen. Sie wurden alle drei gerichtet. In den Versen 12 und 13 haben wir gelesen von dem Leiden des Messias. Die Verachtung, seine Geringschätzung, der Verrat. Wir lesen ja im Neuen Testament die Parallelstellen dazu, Matthäus 26, dass Judas fragte, was wollt ihr mir geben? Und was bekam er? Genau das, was wir hier in Propheten Sacharja lesen, 30 Silberlinge. Was war das für ein Lohn? Wer kostete 30 Silberlinge im alten Bund? Es war der Lohn für einen Knecht. Wenn zum Beispiel ein Ochse stößig war und hat den Knecht eines anderen angerannt und ihn getötet, dann musste der Besitzer des Ochsen 30 Silberlinge für diesen Menschen bezahlen. so wenig wert. War ein Knecht. Und so wenig wert geachtet war der Sohn Gottes. Das wird hier beschrieben. Das muss alles noch kommen. Wurde dem Volk Israel gesagt, Verachtung, Geringschätzung, Verrat. Und auch dann Reue bis zum Selbstmord des Judas. Die Rückgabe des Geldes wurde hier beschrieben. Wirf das Geld zurück in den Tempel. Es soll dem Töpfer, um des Töpfers Acker gegeben werden. Und das steht in Matthäus 27, 5 und weiter ab Vers 7. Dass man dafür den Töpfers Acker kaufte zum Begräbnis der Pilger. Das ist die Vorschattung auf das, was noch kommen sollte. Aber zugleich dann auch noch, was danach geschieht. Der Überrest wird selig, der auf die Führung Gottes vertraut, bei all dem, was dem Messias in Niedrigkeit geschehen würde. Er wird dennoch den Sieg behalten. Und alle, die vertrauen, hier beim Aufbau des Tempels, und wir können sagen, auch heute vertrauen, die sollen das Ziel des Endes erreichen und den ewigen Frieden Gottes genießen. In Römer 11, Vers 5 lesen wir deswegen auch im Blick auf Israel, dass da nur ein Rest heraus nach der Wahl der Gnade schon selig geworden ist, die durchgedrungen waren, die Gott dann gebrauchte zum weiteren Zeugendienst in dieser Welt. Sie warteten auf ihn, den Messias, und wussten, dass sein Wort und sein Werk wahr sind. Wir zitierten ja auch schon Abraham, er gehörte auch zu diesen Wartenden, zu den elenden Schafen, die da wussten, Gottes Wort ist wahr. Er sah im Geist den Tag Jesu und freute sich. Wie lange sollte dieser Zustand werden? Der Stab Einheit blieb bis zur Wiederkunft des Messias, so wurde gesagt, bleibt er zerbrochen. Nicht vorher wird der Stab Einheit wieder aufgerichtet. Bis zum Ende wird es wüst bleiben. Bis zur Erweckung unter dem Volk Israel wird dieser Stab Einheit nicht mehr zusammengesetzt. Die Einheit geschieht erst durch die Präsenz des Messias selbst. Darum die Ermutigung hier in Jerusalem zur Zeit des Tempelbaus. Schaut auf das Ende. Schaut auf den Messias. Und dann geht voran und fürchtet euch nicht vor den Dingen, die noch auf euch zukommen. Sie müssen geschehen zur Läuterung auf das Reich Christi hin. Diese gänzliche Zerstörung Jerusalems, die durch den Propheten Sacharja angezeigt wurde, sollte noch einmal deutlich machen, dass Gott selbst etwas bereitet hat, das alles überragt, das alle segnet und alle in das ewige Leben führen will. In das Leben, was mit nichts Irdischem zu vergleichen ist. Siehe, ich mache alles neu. Gott übernimmt nichts von den Menschen in sein Reich, sondern alles, was da drin ist, ist absolut neu, absolut anders, absolut einmalig. Aber der Mensch soll mit hineingenommen werden. Er soll durch Gnade in das Reich Gottes einmünden. Und die Stellung der Menschen zueinander soll dann die Stellung werden des Friedens, der Gemeinschaft, durch den Geist Gottes. In 1. Korinther 2, Vers 9, das sage ich zum Schluss, spricht Paulus auch mit dem Glaubensauge zu den Korinthern und sagt, wir sollen einnehmen das, was Gott zuvor bereitet hat, denen, die ihn lieben. Die ihn lieben. Das ist vor der Welt verborgen, vor denen, die nicht glauben. Aber uns, die wir Jesus lieben, Israel, die auf den Messias hoffen sollte, soll das Bereitete zuteil werden, was Gott allein bereitet hat. Also Schaut auf das Ende und seid getröstet. Das Ende ist gut. Wir sagen im Sprichwort Ende gut, alles gut. Wir sagen nicht Anfang gut, alles gut, sondern Ende gut. Wenn das Ende gut ist, dann kommt alles gut. Darum schauen wir auf das Ende, das gut ist. Und der Herr wird sein Volk und uns auch führen.